Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS. Ciao Finanzragazzi, ciao Enzo.
Hi.
Und wir haben heute einen Gast. Hallo Madeleine. Madeleine, du bist Fondsmanagerin bei uns in der DWS und eine ausgewiesene Dividendenexpertin. Ich komme gleich nochmal zu dir, weil ich möchte mit dir starten, Enzo. Bist du schon im Jahresendstress? Jetzt geht's ja wieder los mit Ausblick für 2026. Sind deine Terminkalender schon am Platzen?
Ja, wie immer um die Zeit. Jahresende ist in jedem Unternehmen ja schon erstmal stressiger als sonst. Und wir haben unsere ersten auch Presseevents jetzt schon gehabt zum Jahresausblick.
Und was ist die Frage, die die Presse am meisten stellt?
Ja, sicherlich sind wir in einer KI-Blase. Das ist die erste Frage.
Ja. Genau, die haben wir ja sogar schon mal beantwortet im letzten Podcast. Wer das verpasst hat, darf da gerne noch mal reinhören. Bevor wir über einen Ausblick sprechen, lass uns mal kurz, wir haben noch den Dezember, der ist noch nicht rum, aber lass uns noch mal kurz einen Rückblick machen. Es ist viel passiert in diesem Jahr. Wir hatten Zolldiskussionen, wir hatten KI-Boom, wir hatten Höchststände an den Märkten, wir hatten aber auch ein bisschen Wohler. Wie würdest du das Jahr bewerten? Auch gerne in der Pasta-Garstufe, wenn du möchtest.
Ja, also man muss sagen, das Jahr hat irgendwie extrem positiv angefangen mit America Exceptionalism. Es war große Euphorie auch nach der Wahl des Präsidenten. Im April haben wir dann doch einen großen Schock erlebt über die Zölle und da war die Stimmung ziemlich negativ. Aber man muss sagen, die Wirtschaft hat sich angepasst, Unternehmen haben sich angepasst. Am Ende kamen wir doch deutlich konstruktiver und positiver aus dem Jahr, als wir uns alles erträumt hätten im April. Und damit war es dann doch ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte. Und wir glauben auch übrigens, dass das ähnlich weitergehen kann.
Also Pasta-Garstufe, Aktienmarkt 2025.
Ja, es ist al dente natürlich.
Al dente, lieben wir. Und wenn du auf das nächste Jahr schaust, so in drei Sätzen, was erwartest du für das nächste Jahr?
Also ich fange mal an, vor 30 Jahren circa, 1996 war das so, dass der US-Zentralbankchef Alan Greenspan hat einen Begriff geprägt. Und wir waren auch in 96 gerade Internet, die neue Technologie, E-Commerce, neue Unternehmen, die Märkte sind gestiegen, Euphorie war groß. Und er hat gesagt, die Märkte wären, oder es wäre im Markt eine irrational exuberance, übersetzt irrationaler Überschwang. Okay. Ja, wir wissen heute, dann lief der Markt noch gute 4 Jahre. Und ich würde die Überschrift fürs nächste Jahr wäre für mich rationaler Überschwang, also rational exuberance. Warum rational? Wir glauben, dass die Wirtschaft weiter gut wachsen wird. Fiskalpolitisch wird mehr Geld ausgegeben, siehe Deutschland, aber auch Big Beautiful Bill in den USA. Geldpolitik, die Fed wird weiter Zinsen senken, Europa wird stabil bleiben. Und das ist eigentlich alles positiv für Märkte. Normalerweise, also der größte Killer eines Bullmarktes ist normalerweise eine Rezession. Und die sehen wir nicht. Hinzu kommt, dass wir glauben, dass diese KI-Euphorie und das KI-Thema weitergehen wird. Und die Euphorie wurde auch getragen durch Gewinne. Also wir haben ja letztes Mal schon besprochen, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine reine Bewertungsthematik ist. Also insgesamt positiv. Es gibt aber jetzt doch ein paar Risiken und diese Risiken wachsen auch. Wenn man sich so eine Blase platzen sieht, gibt es so 3 Themen normalerweise. Das ist einmal zu hohe Bewertung. Da würde ich sagen, Madeleine, weiß nicht, was du dann denkst, aber sind wir schon ziemlich hoch im Vergleich zur Historie.
Siehst du das auch so, Madeleine? Bewertung?
Ja, auf jeden Fall. Also egal eigentlich, auf was für ein Bewertungsmaß man schaut, also Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Schiller-KGV, also gibt es verschiedene Metriken, die man sich anschauen kann. Und wir sind eigentlich überall auf historisch auf jeden Fall erhöhten Levels. Und das erhöht einfach das Risiko, was im Aktienmarkt vorhanden ist.
Also das habt ihr so gemeinsam alle im Auge?
Ja.
Okay.
Also es ist noch nicht auf den Leveln, wo wir normalerweise sagen, das ist eine Blase, das heißt, aber es ist erhöht. Das zweite Thema ist, man baut normalerweise Überkapazitäten. Also Internet hat man Glasfaser gebaut, bis der Arzt kommt. Jetzt hat man Angst vor Datenzentren und da sieht man auch, okay, müssen wir schauen, werden die aufgebaut? Bisher auch da, würde ich sagen, ist noch grün. Und das letzte ist, normalerweise wird sowas viel kreditfinanziert. Also man nimmt viel mehr Geld auf. Und auch da haben wir jetzt so die ersten Deals gesehen von Unternehmen, wo man sagen muss, oh, das könnte so ein Anfang davon sein. Deswegen glauben wir auch, dass, und wir reden immer darüber, Diversifikation wirklich wichtig ist. Also wir würden jetzt nicht gegen die KI wetten, aber wir müssen schon schauen, dass wir uns breiter aufstellen. Und ich glaube, Madeleine, da kannst du sicherlich einiges beitragen jetzt gleich.
Da kommt sehr gut. Das ist, hast du mir jetzt die perfekte Brücke gebaut, da muss ich schon gar nichts mehr sagen. Also im Grunde, aber wir sind weiter, ich sage jetzt mal, konstruktiv positiv. Wir sehen aber Risiken und man sollte ausgewogen agieren, also sprich auch nach Möglichkeit diversifizieren. Wie gesagt, wir gehen da nochmal im Detail in der nächsten Folge drauf ein. Genau, Diversifikation. Madeleine, damit komme ich zu dir. Du bist bei uns Fondsmanagerin. Du bist unter anderem verantwortlich mit für einen unserer größten Dividendenstrategien, aber auch für Fonds im Industriesektor. Wenn ich auf Dividendentitel gucke, das wird ja gerne ein bisschen belächelt. Ich erkläre noch mal kurz, was Dividenden sind. Dividenden sind ein Teil des Gewinns, das ein Unternehmen an seine Aktionäre ausschüttet, wenn es gut läuft. Aber es ist eine Art Belohnung dafür, dass ich mein Kapital der Firma zur Verfügung stelle. Jetzt könnte ich ja sagen, ist ein alter Hut und jetzt, wenn ich mir Tech-Werte angucke, ne, so. Und außerdem, warum kaufe ich eigentlich nicht den Dividendentitel einen Tag vor der Ausschüttung, nehme die Ausschüttung mit, dann geht der Kurs eh runter und dann ist es linke Tasche, rechte Tasche. Hol uns doch da mal ein bisschen rein.
Der Markt ist natürlich in dem Sinne schon sehr effizient. Also man weiß natürlich, dass die Dividende kommt. Man weiß, in welcher Höhe und auch an welchem Tag. Das bedeutet dieses, ich kaufe auch einen Dividendenfonds beispielsweise vor der Ausschüttung oder auch eine Dividendenaktie. Das funktioniert natürlich nicht, weil das im Kurs eingepreist ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Dividende nicht relevant ist. Zum einen natürlich, weil das in dem Kurs ist ja die Dividende damit schon reflektiert. Das bedeutet, wenn ich als Unternehmen eine Dividende bekannt gebe oder eine Dividendenerhöhung bekannt gebe, dann reagiert mein Kurs positiv darauf, weil diese Information eingepreist wird. Und dementsprechend ist das ja schon, wie gesagt, ein förderlicher Teil. Und die zwei anderen Punkte, vor allem, was beim Dividendeninvestieren eben wichtig ist, das wissen auch viele Leute oder sind sich dessen nicht so bewusst, dass historisch, wenn man mal wirklich lange in die Historie schaut, also in den letzten 100 Jahren, kam global ein sehr, sehr großer Anteil der Gesamtrendite, die ich am Aktienmarkt verdienen konnte, eben aus der Dividende, also ungefähr fast ein Drittel. Das war jetzt in den letzten 2-3 Jahren deutlich weniger, weil ich einfach mit den Kursgewinnen, mit den Kurssteigerungen so viel mehr Rendite machen konnte. Also wir hatten in 23 und 24 beides mal Jahre, da hat der MSCI World über 20% gemacht. Da ist natürlich so eine 2-3% Dividendenrendite, die fällt da nicht ganz so stark ins Gewicht. Wenn ich jetzt aber sage, eine langfristig macht der Aktienmarkt eher um die 8, ne, da ist natürlich 2-3% eine deutlich größere Summe. Und der letzte wichtige Punkt ist auch einfach die Stabilität. Weil, ne, wir wissen alle, Kursschwankungen haben wir immer, der Markt ist volatil und Dividenden sind einfach deutlich stabiler, weil der Markt immer, wenn ich Dividenden runternehmen muss, Dividenden kürzen muss, normalerweise sehr hart darauf reagiert. Also Managementteams sind sehr stark darauf incentiviert, die Dividende kontinuierlich zu bezahlen. Und somit habe ich als Investor dementsprechend auch einen stabileren Anteil von meiner Gesamtrendite.
Ja, du hast jetzt schon gesagt, Aktien schwanken. Das ist jetzt auch ehrlicherweise keine Neuigkeit. Also die Märkte gehen, können sehr gut laufen wie im Moment. Sie können aber natürlich auch runtergehen. Ist es denn dann tatsächlich so, dass auch wenn es in diese, ich sag mal, schlechteren Fahrwasser kommt, Dividendentitel stabiler in der Performance sind, also in der Wertentwicklung sind, oder sind sie einfach nur stabil, weil die Unternehmen versuchen, die Dividende zu zahlen?
Das kommt auf die Unternehmen tatsächlich an. Also man kann so, ein Großteil der Dividendenunternehmen sind eher, sage ich jetzt mal, Geschäftsmodelle, die sind reifer, die wachsen nicht mehr ganz so stark, wie beispielsweise im Technologiebereich. Das sind beispielsweise im Konsumbereich, im Gesundheitswesen. Da muss einfach weniger investiert werden. Die wachsen ein bisschen weniger und dementsprechend können sie mehr von ihrem Gewinn eben als Dividende austauschen und ausgeben und dementsprechend sind sie eben auch in solchen Kursrutschen stabiler in einer gewissen Art und Weise. Es gibt aber natürlich auch im Dividendenuniversum beispielsweise Rohstofftitel, die sind natürlich sehr, sehr zyklisch und die können sich dann auch stärker bewegen. Aber nichtsdestotrotz, das Wichtige beim Selektieren von Dividenden ist immer zu sagen, eben diese stabile Dividende ausgezahlt zu bekommen und unabhängig davon, was der Kurs macht. Also es geht gar nicht notwendigerweise darum zu sagen, okay, wir suchen auch Aktien, die stabiler sind. Bei uns in der Strategie machen wir das. Aber es geht eben vor allem auch darum, dass ich eben diese stabile Komponente von der Dividende habe.
Und wenn du so auf Bereiche guckst in den Aktien, in den Sektoren, ich meine, ich kenne es auch jetzt so ein bisschen historisch eher ältere Titel, die Dividenden zahlen. Siehst du da auch eine Verschiebung? Siehst du da vielleicht einen Trend, wo du sagst, es sind Anlagebereiche, wo man jetzt verstärkt ein Auge drauf hat, weil die aufgrund von ökonomischen Gegebenheiten gerade besser unterwegs sind oder auch eine bessere Dividende zahlen können?
Also in den letzten 3 Jahren hat man eher das Gegenteil gesehen, dass eigentlich alle Unternehmen, die eine Dividende gezahlt haben, waren im Markt eigentlich eher weniger beliebt, weil der Markt eben sehr stark auf dieses Thema künstliche Intelligenz, die Wachstumschancen da incentiviert war. Jetzt sagen wir aber immer, ne, wenn man sich mal über die letzten 10 Jahre anschaut, wo eben die Gewinne herkamen, ne, also man kann ja als Anleger mit Kursrenditen und mit Dividenden Gewinne verdienen und meine Kursrendite ist eine Zusammensetzung zwischen dem Gewinnwachstum von Firmen und eben der Bewertungsausweitung. Und wenn man sich über die letzten 10 Jahre mal anschaut, ne, gerade im Wachstumsbereich, kam eben auch ein großer Anteil aus der Bewertungsausweitung. Auch gesundes Gewinnwachstum auf jeden Fall. Aber wenn man eben auf den Dividendenbereich schaut, war das Gewinnwachstum kombiniert mit der Dividende relativ vergleichbar mit eigentlich dem Gewinnwachstum von den Wachstumsaktien. Und dementsprechend muss man schon hinterfragen, wie weit kann dieser Gewinn, den ich aus der Bewertungsausweitung bekommen habe, fortgetragen werden? Oder sollte ich da eben nicht mehr an andere Bereiche vom Markt eben schauen, wo der Markt jetzt die letzten 2, 3 Jahre nicht so hingeschaut hat, wie beispielsweise im Dividendenbereich, um damit eben mehr zu diversifizieren?
Enzo, das ist ja auch so ein Thema, was du immer sagst, wenn wir dann sagen, okay, da trendet es gerade, ne? So die Big Seven in den USA, die Tech-Titel, wo du auch sagst, so, ich nehme jetzt mal diesen sehr mit, also bei uns in der Branche ist der ein bisschen abgegriffen, der Begriff, lege nicht alle Eier in einen Korb, ne? Man soll diversifizieren. Wenn man über Dividendentitel redet, redet man ja auch gerne über Value-Aktien. Ja. Kannst du das nochmal so ein bisschen, also, in den Kontext auch bringen?
Vielleicht können wir das gerade mal als Beispiel nehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Tech-Unternehmen bin, habe ich ja zurzeit einen großen Investitionsbedarf. Ich muss ja Datenzentren bauen und KI. Also werde ich das Geld nicht wirklich an meine Anleger ausschütten. Und das gilt für kleine Unternehmen genauso. Also wenn ich jetzt, was ich, Schuhe verkaufe und ich will expandieren und mehr Geschäfte aufmachen, dann werde ich das Geld nutzen und nicht auszahlen. Und ich glaube, das ist der Unterschied. So manchmal vielleicht im Durchschnitt einfach etwas andere Unternehmen sind, die Dividenden auszahlen, als jetzt Unternehmen, die am Anfang stehen und erstmal sehr viel investieren können oder müssen. Und das ist auch gut so. Wir sehen aber schon in Europa zum Beispiel, ist das schon so, dass die besten Unternehmen dann eher in dieser Value heißt erstmal günstig, nichts anderes. Also Value heißt niedriges KGV. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sich das anschaut. Aber sowas kann sich sehr schnell ändern. Also wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet. Also es gibt jetzt Unternehmen, die in Value-Indizes fallen, die vor 3 Monaten noch sehr günstig waren, es heute aber gar nicht mehr sind. Dementsprechend ist das auch etwas, was man sich eben doch genauer anschauen muss. Und da würde ich sagen, dass es bei den Indizes manchmal einfach so einen Effekt gibt, das dauert etwas länger. Das gilt bei Dividendenindizes genauso wie bei Value-Indizes.
Okay. Madeleine, nimm uns da mal ein bisschen vielleicht mit hinter die Kulissen. Wie wählt ihr Titel aus? Und ich meine, ihr seid ja nun aktive Fondsmanager, ne? Ihr bildet nicht einfach einen Dividendenindex ab. Was macht ihr und was unterscheidet das vielleicht auch zu einem Index?
Also wir verfolgen ja einen fundamentalen Ansatz. Das bedeutet, wir schauen uns immer genau die Geschäftsmodelle an, die dahinter liegen. Was sind die Wachstumschancen? Wie sind die Eintrittsbarrieren? Wie ist die Preissetzungsmacht gerade in einem inflationären Umfeld? Wie stabil sind eben auch die Gewinne? Wie stabil ist auch die Dividende? Also wir gucken auch immer, wir wollen nicht unbedingt die höchsten Dividenden haben. Wir wollen immer eine überdurchschnittliche Dividende im Vergleich zum Markt. Wir sagen immer so 1,5% ungefähr in der Dividendenrendite über dem breiten Markt. Aber wir sind immer so in, sage ich jetzt mal, so einer Jagdgegend von 3-5% Dividendenrendite und eben nicht höher. Warum nicht höher? Weil da eben immer das Risiko besteht, dass diese Dividende eben auch nicht gezahlt wird. Also
warum?
Also Dividendenrenditen sind ja auch ein Ausmaß von Bewertung in einer gewissen Art und Weise. Das bedeutet, meine Dividendenrendite steigt praktisch, wenn eine Aktie immer weiter fällt. Entweder wegen Gewinnrevisionen negativen oder eben auch Bewertungsverfall. Und wenn es eben wegen negativen Gewinnrevisionen ist, dann muss man eben schauen, reicht der Gewinn überhaupt noch aus, um die Dividende zu decken. Und häufig ist das eben, wenn ich 8, 9 oder 10% Dividendenrendite zahlen muss, meistens nicht mehr vom Gewinn gedeckt. Also da gucken wir uns dann die sogenannte Payout-Ratio an. Das ist eben genau zu gucken, okay, wie viel prozentual vom Gewinn wird denn als Dividende ausgeschüttet? Und hier wollen wir eigentlich nicht unbedingt mehr als 60-70% sehen. Also alles, was da drüber geht, ist dann schon so ein Warnsignal, wo wir dann gucken, okay, ist das nachhaltig? Was wir aber als aktive Manager natürlich schon machen können und auch immer machen, wenn es so Sonderzyklen gibt, ne, wie beispielsweise im Rohstoffbereich in 2022, da gab es einfach Überrenditen, die viele Firmen verdienen konnten. Da schütten die dann teilweise Sonderdividenden aus. Und das können wir natürlich auch als aktive Manager, weil wir wissen, die Gewinne dahinter sind da, das Gewinnmomentum stimmt, das Geld ist vorhanden und das können wir dann gut nutzen und trotzdem auch dann nochmal höhere Renditen so einnehmen.
Also man muss ja immer sehen, der Aktienmarkt ist ja so ein Blick in die Zukunft. Und ich glaube, das, was Madeleine gut beschreibt, ist, es gibt durchaus Gründe vielleicht für extrem hohe Renditen, weil man einfach einen Gewinnverfall fängt. Und was das Team dann natürlich extrem gut macht, ist zu verstehen, wie glauben wir eigentlich, dass Dividenden sich in der Zukunft entwickeln? Das ist eigentlich der größte Unterschied. Also keine Momentaufnahme, sondern wirklich eine Aufnahme in der Zukunft.
Und bei einem Index wäre es eher eine Momentaufnahme?
Ja,
also weil er sagt einfach, da wird viel gezahlt, da investiere ich rein im Grunde. Genau. Ne? So ein bisschen less qualitative, also weniger qualitative Betrachtung, wie ihr das halt macht.
Genau.
Okay. Ja, finde ich ganz spannend. Also vor allen Dingen auch, weil du sagst, wir sind dann lieber bescheiden und nehmen das Risiko eines potenziellen Dividendenausfalls, der ja durchaus auch mal passieren kann, versuchen das damit so ein bisschen auch einzugrenzen, richtig?
Ja, absolut, genau. Also das ist eben das, wo Anleger immer genau hinschauen müssen. Wenn, wie gesagt, eine Dividendenrendite von 8-9% draufsteht, kann die wirklich gezahlt werden, ja oder nein. Also da muss man genau hinschauen und das ist eben das, wo wir viel Wert drauf legen, weil wir natürlich auch immer in unserem Fonds eine jährliche Ausschüttung haben und da dementsprechend auch die Renditen ja generieren müssen. Es gibt immer mal wieder Fälle beispielsweise, wo wir in Corona beispielsweise, ne, das ist ein absoluter Sonderfall und da schütten dann auch Unternehmen teilweise mal aus der Substanz Dividenden aus. Das mögen wir eigentlich überhaupt nicht. Das muss wirklich ein Sonderfall sein und bleiben. Gibt es aber immer mal wieder, aber auch sowas ist immer gut, wenn man das eben fundamental einschätzen kann.
Okay. Und ich meine, du bist ja auch im in dem Industriebereich, also du managst ja auch Fonds, die den Industriesektor abbilden. Ist da ein Sektor für dich besonders spannend aus der Dividendensicht? Also wenn ich jetzt so dein Fondsportfolio mische, ist das was, wo du sagst, ja, da spielt sich so ein bisschen, die spielen sich die Bälle zu?
Ja. Einer der Bereiche, der natürlich historisch eigentlich immer stark im Dividendenkontext vertreten war, ist das Thema Verteidigung. Momentan im Industriesektor natürlich auch ein großes Thema. Ja,
gerade in aller Munde auch so ein bisschen aus Gründen.
Absolut. Ist aber auch ein Thema, wo man gerade dieses Bewertungsmaß in der Dividendenrendite ganz gut sehen und erklären kann. Also ich meine, das passt vom Geschäftsmodell sehr gut, ne, weil das sind normalerweise auch eher stabilere, nicht langweiligere Unternehmen, aber die haben halt Staaten als Kunden. Ne, das wächst jetzt nicht in den Himmel in der Regel und ist dementsprechend stabiler, dementsprechend passt es
gut. Du hast ja auch eine Auftragslage, genau, dass man sagt, genau, wir bestellen jetzt genau, in den nächsten 20 genau, Jahren dies genau, oder jenes.
Und das amerikanische Verteidigungsbudget beispielsweise wächst so im Schnitt 2-3%. Ne, also das ist so dieses Umfeld.
Weißt du, ich mag ja gerne Zahlen. Weißt du, wie groß das ist? Also wenn es nicht weiß, nicht schlimm, ich will dich jetzt nicht.
Wir haben tatsächlich für nächstes Jahr das erste Mal ein 1.000-Milliarden-Budget in den USA. Das größte Verteidigungsbudget weltweit.
Das ist viel.
Das ist viel. war auch, ich glaube, die Zahl war auch ehrlicherweise Präsident Trump sehr wichtig. Also. Okay.
Und ist das, jetzt muss ich trotzdem mal kurz die Seitenfrage stellen, ist das für die US-Wirtschaft auch gut? Dass man sagt, so da geben wir jetzt mal richtig viel, noch mehr Geld rein. Also vorher war es also ja auch schon richtig viel.
Aus einer makroökonomischen Sicht sind jetzt Verteidigungsausgaben nicht immer so, werden nicht so wirksam gesehen. Mhm. Ja, natürlich hat es gewisse positive Impulse, aber wenn man sich jetzt aussuchen könnte, man steckt es in eine Infrastruktur oder in andere Themen, ist jetzt Verteidigung nicht
das effektivste, Hebel,
sicher
ne?
effektivste Hebel ja. Für eine Wirtschaft.
Okay.
Von da ist es eher aus einer geopolitischen Sicht zu betrachten.
Okay, gut.
Zu dem Bewertungsthema, ja. Weil natürlich das, was hier in aller Munde ist und was natürlich viele Leute beschäftigt, ist natürlich eher das Thema europäische Verteidigung. Und hier muss man sagen, ne, weil eben die Bewertungen von vielen von diesen Firmen stark angestiegen sind in den letzten 2-3 Jahren, um eben diese gesteigerten Wachstumschancen, ne, wir gehen ja von 2% NATO auf 3,5 Ziel, um diese Wachstumschancen zu reflektieren, sind eben die Bewertungen hochgegangen. Die Frage kriege ich auch häufig, die Aktien sehen ja wahnsinnig teuer aus, sind die jetzt nicht schon zu weit gelaufen? Und hier ist, glaube ich, ganz wichtig, ein bisschen zu unterscheiden, eben nicht auf 2026er KGVs zu schauen, weil da ist eben viel von dem Wachstum noch nicht reflektiert, sondern man muss eben schauen, bis 2030, ne, wir haben hier teilweise Aktien, die ihren Umsatz bis dahin potenziell verdoppeln oder verdreifachen können.
Das heißt, die KGVs, also die Kursgewinnverhältnisse, genau, können sich auch wieder verbessern.
Genau, genau. Also die Idee ist, die Aktien können da sehr gut reinwachsen, okay, weil das Wachstum, weil die Wachstumschancen sind so gut, dass eben das KGV mit der Zeit runtergeht. Mhm. Das ist die Idee. Aber weil das KGV momentan so hoch ist, sind die Dividendenrenditen in diesem Bereich eben stark runtergekommen, weil die Dividendenrendite ist ja Dividende im Verhältnis zum Kurs und wenn der Kurs eben stark ansteigt wegen der Bewertung, dann sinkt meine Dividendenrendite und dementsprechend sind wir momentan eher im amerikanischen Bereich.
Vielleicht kannst du gerade Industrie, ja, ist auch interessant, weil wir sprechen viel über KI und natürlich geht man erstmal zu den großen Technologietiteln, also die ersten KI-Gewinner, aber im Industriesektor oder auch vielleicht anderen Sektoren wie Gesundheitssektor sehen wir ja auch schon, dass KI als Anwendung ja auch viel bewegt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz, wie ihr das anschaut, diese Kombo aus, also vielleicht mal aus einer reinen Industriesicht, aber sicherlich auch dann für Dividenden.
Ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur für den Industriesektor super wichtig, sondern auch für die den gesamten Markt. Weil der Kernpunkt jetzt auch, der entscheiden wird, ob wir auch in der Bubble sind oder nicht in der Bubble sind, ist für mich meiner Ansicht nach, können die Effizienzgewinne, die man sich von KI erhofft, wirklich durchkommen oder nicht. Und das hängt maßgeblich daran, wie sehr wird das angewandt, wie sehr können Unternehmen das nutzen und wie sehr können die davon Profitabilität gewinnen. Und man sieht wirklich, dass das in der Breite schon angewandt wird. Man kriegt teilweise sehr komplexe, im Industriebereich jetzt als Beispiel, kriegt man wirklich in der Produktion Beispiele, wo die einmal eine komplett virtuelle Version praktisch von ihrer Fabrik gebaut haben und dann mit künstlicher Intelligenz den Produktionsprozess komplett einmal perfektionieren praktisch und da wirklich schon deutlich effizienter werden können. Es gibt aber auch simplere Beispiele, wie einfach im Backoffice, wo der Bestellprozess beispielsweise von Kunden automatisiert wird und auch da eben dann Kosten rausgenommen werden können. Also man sieht es in der Breite wirklich schon, dass das hier und da aufpoppt.
Ja, das sind ja sehr, sehr viele Hebel. Also wenn man sich das ganze Thema KI anguckt, das ist ja eine dermaßige Bandbreite. Man hört dann ja auch mal von Agents, die irgendwelche Junior-Mitarbeiter oder nicht mal ersetzen, sondern neue Junior-Mitarbeiter sein könnten. Da gucke ich so ganz interessiert von der Seite drauf und wundere mich. Aber spannend. Jetzt klingt das alles positiv. Also ne, du sagst, du hast Bereiche, die wachsen, die Potenzial haben. Was sind denn klassische Stolperfallen, die man beachten muss, wenn man sich mit Dividendentiteln beschäftigt?
Mhm. Also ich würde sagen, gerade in dem zyklischeren Bereich von Dividendentiteln, also je nachdem, wofür man in die Dividende investiert, also unsere Strategie ist sehr stark eben auf Kapitalerhalt, Stabilität im Depot ausgelegt. Also das ist das, worauf wir aktiv managen und worauf wir auch selektieren. Und da kann man aber durchaus eben im Fehler machen, weil es gibt auch viele Unternehmen, die eben viele Probleme haben und deswegen reifer sind, weniger Wachstumschancen oder eine hohe Dividendenrendite haben, weil sie eben Probleme haben. Ein klassisches Beispiel dafür war lange die Automobilindustrie in Deutschland. Da hat man mit den Kursrenditen auf jeden Fall lange, lange mehr verloren, als man mit den Dividenden gut gemacht hat. Also da muss man schon immer genau hinschauen und gucken, okay, was sind wirklich die Geschäftsmodelle, die ich investieren möchte.
Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn wir über KGV sprechen, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mhm. Es gibt halt durchaus einfach, man guckt das Gewinn ja meistens erst die nächsten 12 Monaten an.
Ja.
Und manchmal ist es halt so, dass man schon erwartet, dass der Gewinn extrem fällt. Also anders als bei den Verteidigungsaktien, wo man erwartet, dass er extrem steigt. Also es ist dann fair, dass ein Titel günstig ist. Und ich glaube, das ist wirklich die Arbeit des Portfolio Management Teams zu verstehen, bewegt sich der Kurs bewegt. Warum? Weil wir wirklich die Gewinne glauben, dass sie wegfallen. Oder glauben wir, es ist günstig und der Markt erwartet zu wenig Gewinne. Und andersrum eben, wenn Aktien zu teuer sind. Und ich glaube, es ist immer wichtig zu verstehen, wie sich das G eigentlich entwickelt wird für die Einschätzung auch der Bewertung.
Okay, vielen Dank für den Einblick. Also ich fand es jetzt sehr, sehr spannend, weil es einfach nochmal 2 Ebenen tiefer geht als auf der Ebene, wo ich mich normalerweise mit Dividenden beschäftige, ehrlicherweise.
Wir auch normalerweise nicht so tief gehen.
Na, ihr seid ja die Experten, das ist ja auch gut. Enzo, du guckst ja ein bisschen neutraler auf das Thema, weil du ja unser Anlagechef bist. Wie ist denn deine Einschätzung zum Thema Dividenden das nächste Jahr?
Ja, also ich glaube, wir haben es gesehen. Also man muss sagen, Bewertungen spielen normalerweise kurzfristiger keine Rolle für die Voraussage, wo der Markt hingeht. Aber langfristig machen Bewertungen einen Unterschied. Und so ist es auch mit Dividenden. Also kurzfristig, Dividendentitel können durchaus schwächer sein, aber langfristig sind das normalerweise Titel, die besser performen. Und ich glaube, fürs nächste Jahr ist es so, wir glauben, haben wir gesagt, weiterhin an das KI-Thema. Das heißt, wir würden jetzt nicht unbedingt gegen die USA wetten.
Mhm.
Aber die Risiken steigen. Und mit steigenden Risiken muss man sich einfach nochmal umschauen, wo gibt es Alternativen.
Wie kann ich diversifizieren?
Dividendentiteln ist einfach ein guter Weg, das Portfolio zu stabilisieren, gerade wenn etwas passiert, was man nicht erwartet.
Und wie ist deine Pasta-Garstufe für Dividenden im nächsten Jahr?
Ja, heute schon das zweite Mal al dente. Aber warum al dente? Okay. Weil man einfach sagen muss, dass es, glaube ich, eben wichtig ist, dass man sich neben der Wette auf dieses Thema KI eben umschaut, wie kann man ein Portfolio stabilisieren, sollten doch unerwartete Dinge passieren.
Okay.
Und wir haben letztes Jahr gesehen, es ist ja durchaus ein bisschen was dabei gewesen.
Es kann immer mal was Überraschendes passieren. Madeleine, du als Dividendenexpertin, was ist deine Pasta-Garstufenbewertung?
Ich hatte tatsächlich eine andere Analogie im Kopf.
Okay,
meine
bitte?
Analogie war, dass das eigentlich gut der Parmesan für die Al-Dente-Technologie-Pasta ist. Einfach gut als Beimischung. Wir sagen auch immer, Risiken im Markt sollte man nicht komplett ignorieren. Langfristig führt dann Aktien nichts vorbei. Aber Diversifikation bleibt wichtig und das kann man man eben mit Dividendenaktien sehr, sehr gut tun.
Okay, super. Dann danke ich euch beiden. In der nächsten Folge, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, möchte ich über unsere Prognosen reden mit dir, Enzo. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao.
Das war's für heute mit Finance al Dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com.